Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Zu einer guten Impfkampagne gehört auch eine klare und eindeutige Kommunikation. Und wenn man jetzt mal auf die vergangenen Wochen zurückblickt, dann hat es da immer wieder Missverständnisse gegeben oder PolitikerInnen sind angeblich falsch verstanden worden. Ganz aktuell, Jens Spahn, der hatte ja angekündigt, er wolle BioNTech-Impfungen begrenzen, damit der Stoff von Moderna nicht verfällt. Dafür gab es ganz viel Kritik und kurze Zeit später hat Spahn dann klargestellt, das sei ein Kommunikationsfehler gewesen. Das Problem ist bei solchen Aussagen, dass das Menschen verunsichert, weil die sich dann natürlich sofort Fragen stellen. Zum Beispiel, ist der eine Impfstoff jetzt vielleicht doch besser als der andere? Heute dann nochmal Jens Spahn mit einer Erklärung, die wahrscheinlich schon vor ein paar Tagen wichtig gewesen wäre.
Leider ist der Eindruck entstanden, wir würden nur deshalb stärker auf den Impfstoff von Moderna setzen, um einen möglichen Verfall dieser Impfstoffe im ersten Quartal 2022 zu vermeiden. Das ist zwar ein wichtiger Aspekt, das will ich ausdrücklich sagen, ist natürlich auch ein Aspekt, aber es ist nicht der entscheidende. Entscheidend ist, dass sich unser BioNTech-Lager so schnell leert, dass wir ab der nächsten Woche vorübergehend nicht mehr als 2 bis 3 Millionen Dosen des BioNTech-Impfstoffs pro Woche zur Verfügung stellen können für die Versorgung.
Wie unterscheiden sich die Impfstoffe BioNTech und Moderna? Wir klären euch auf heute im frischen Podcast vom Update am 22. November. Es geht auch noch um eine chinesische Tennisspielerin. Die war tagelang verschwunden, nachdem sie öffentlich gemacht hatte, sie sei missbraucht worden von einem ranghohen Politiker aus China. Der Fall Peng Shuai hat auch eine innenpolitische Dimension. Christine Schikupfer erklärt, warum.
Man möchte also nicht, vor allen Dingen gegenüber der eigenen Bevölkerung, dass das Image eines so hochrangigen Politikers beschmutzt wird, weil man davon ausgeht, dass das letztendlich auch ein schlechtes Licht auf die gesamte politische Elite, auf die kommunistische Partei wirft. Und man ist deswegen bereit, eben auch schlechte Presse und internationale Kritik dann in Kauf zu nehmen.
Christine Schikupfer, sie ist Sinologin, Politikwissenschaftlerin und gibt euch gleich noch weitere Einschätzungen zu diesem Fall. Ihr hört zu? Das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Boostern für alle, aber nicht unbedingt mit dem BioNTech-Impfstoff. Denn der ist zwar noch auf Lager, aber es gibt wohl nicht genug, um alle, die sich impfen lassen wollen, auch damit zu versorgen. Das sagt der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn.
Leider ist der Eindruck entstanden, wir würden nur deshalb stärker auf den Impfstoff von Moderna setzen, um einen möglichen Verfall dieser Impfstoffe im ersten Quartal 2022 zu vermeiden. Das ist zwar ein wichtiger Aspekt, das will ich ausdrücklich sagen, ist natürlich auch ein Aspekt, aber es ist nicht der entscheidende. Entscheidend ist, dass sich unser BioNTech-Lager so schnell leert, dass wir ab der nächsten Woche vorübergehend nicht mehr als 2 bis 3 Millionen Dosen des BioNTech-Impfstoffs pro Woche zur Verfügung stellen können für die Versorgung.
Ärzteverbände kritisieren Spahn für das, was er gesagt hat und sagen eben, naja, das führt jetzt zu einem gigantischen Beratungsbedarf bei den PatientInnen, wenn jetzt die dritte Impfung eben dann in vielen Fällen mit Moderna gemacht werden soll. Wir wollen uns nochmal genau angucken, was unterscheidet diese beiden Impfstoffe denn jetzt eigentlich, Moderna und BioNTech. Und dazu holen wir uns die Hilfe von Christina Sartori, die ist Medizinjournalistin. Christina, ist das denn tatsächlich so? Also kann man jetzt irgendwie sagen, BioNTech ist besser als Moderna?
Nee, kann man nicht sagen. Also beide Impfstoffe sind gleich gut. Man könnte sogar sagen, beide sind gleich sehr gut, weil es wirklich exzellente Impfstoffe sind. Es gibt sogar Studien, in denen schneidet Moderna ein kleines bisschen besser ab als BioNTech. Also das scheint zu etwas mehr Antikörpern zu führen als BioNTech. Aber eigentlich wollte ich damit gar nicht anfangen. Eigentlich ist es Quatsch, auf diese Unterschiede von 2, 3 oder meinetwegen 4 Prozentpunkten zu gucken und immer zu sagen, oh, der hat 90 und der hat 92. Ob da jetzt ein Impfstoff so eine Wirksamkeit von 90% oder 93% zeigt, das macht für den einzelnen Geimpften echt nichts aus. Das sind Statistiken. Also egal ob Erstimpfung, Zweitimpfung oder Drittimpfung, das kann man mit BioNTech oder mit Moderna machen, alles gleich gut. Also egal, was es vorher gegeben hat, ob du vorher AstraZeneca bekommen hast oder Johnson & Johnson oder eben auch BioNTech und Moderna, kannst du alles mit einem mRNA-Impfstoff boostern. Es gibt nur einen Unterschied und der ist für junge bis mitteljunge Menschen wichtig.
Damit meinst du genau welche Altersgruppe und welchen Unterschied?
Jung bis mitteljung, damit meine ich jetzt alle unter 30. Weil die Ständige Impfkommission, die empfiehlt, dass alle unter 30, die sollten nur mit BioNTech geimpft werden. Weil bei denen kommt es selten, aber es kommt zu einer Nebenwirkung, nämlich dass der Herzmuskel sich entzündet. Also dazu muss man sagen, so eine Herzmuskelentzündung, die kann auch nach einer Impfung mit BioNTech auftreten, aber etwas seltener als mit Moderna. Und deswegen hat die STIKO gesagt, die Ständige Impfkommission, okay, alle unter 30, besser nur noch mit BioNTech-Boostern, das erhöht die Sicherheit und für Schwangere gilt das dann auch gleich.
Warum auch für Schwangere?
Ja, das beruht jetzt gar nicht auf Daten, diese Empfehlung für Schwangere, sondern das ist wirklich einfach nur Vorsicht. Also man hat gar keine Daten, die zeigt, dass jetzt bei Schwangeren es einen Unterschied macht, ob die jetzt mit Moderna oder BioNTech geimpft werden. Aber die STIKO hat gesagt, okay, zur Sicherheit, und oft sind die ja auch unter 30, auf jeden Fall Schwangere ab dem zweiten Trimester, die sollten auch zu aller Sicherheit mit BioNTech geimpft werden.
Wir haben hier in Deutschlandfunk Nova ja auch schon häufiger drüber gesprochen, aber trotzdem, klär uns nochmal auf, wie gefährlich ist diese Herzmuskelentzündung?
Ja, das ist schon keine Kleinigkeit, das muss man schon ernst nehmen. Wenn das nicht erkannt wird, so eine Herzmuskelentzündung, dann kann das auf Dauer das Herz schwächen, das kann schon dramatisch werden. Aber wenn es erkannt wird, dann kann es gut behandelt werden. Und deswegen sagt man eben gerade bei jungen Menschen, die geimpft wurden, 3 Tage lang nach der Impfung bitte keinen Sport machen. Und 2 bis 4 Wochen darauf, also nach der Impfung, sollte man darauf achten, ob sich das Herz bemerkbar macht. Also ob es zum Beispiel in der Brust schmerzt. Und wenn das so ist, dann bitte sofort zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Dazu möchte ich aber auch noch sagen, so eine Herzmuskelentzündung, die kann auch durch Covid-19 auftreten. Und zwar häufiger als durch eine Impfung. Das heißt, letztendlich ist Covid-19 riskanter als die Impfung, auch in Bezug auf die Herzmuskelentzündung.
Dann kommen wir nochmal zurück zur Frage nach dem Impfstoff. Karl Lauterbach hat zum Beispiel vor einer Weile getwittert, dass es sogar besser sei, über Kreuz zu boostern. Also wenn ich vorher BioNTech bekommen hatte, sollte die dritte Spritze dann zum Beispiel Moderna sein und umgekehrt. Stimmt das?
Ja, also Lauterbach bezieht sich da auf eine US-amerikanische Studie. Die ist nur zur Info von anderen Fachleuten noch nicht gegengelesen worden. Also die ist noch nicht veröffentlicht worden so. Das ist ein Preprint. Kann trotzdem eine gute Studie sein. So, und da sieht man, dass sogenannte, also du hast jetzt gesagt, Kreuzimpfung oder man nennt die auch heterologe Boosterimpfung. Das heißt, du bist mit einem anderen Impfstoff wirst du geimpft das dritte Mal, als du vorgeimpft wurdest. Und die bringen im Durchschnitt etwas mehr Antikörper, als wenn man mit dem gleichen Impfstoff geimpft wird. Also zweite und dritte Impfung, der gleiche Impfstoff. Aber das sind jetzt keine riesigen Unterschiede. Also auch so eine homologe Impfung, das heißt, die dritte Spritze enthält den gleichen Impfstoff wie die zweite. Auch so eine Impfung lässt das Immunsystem noch mal richtig viele Antikörper bilden. Und deswegen sagen in Deutschland, aber auch in Amerika, haben Ärzte und Ärztinnen so einen Spruch, die sagen, am besten wirkt die Boosterimpfung, die du auch bekommst. Also jetzt nicht lange warten, um dann den anderen Impfstoff zu kriegen, sondern wenn du jetzt eine angeboten bekommst, dann nimm die, Moderna oder BioNTech. Nur eben, wenn du unter 30 bist, dann BioNTech. Ansonsten hat man die freie Wahl.
Hat man die freie Wahl und beide Impfstoffe wirken sehr, sehr gut. Danke fürs Erklären, Christina Sartori im Deutschlandfunk Nova Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Noch ein Winter mit Corona und noch ein Winter mit hohen Inzidenzen und vielen Neuinfektionen. Viele Bundesländer greifen jetzt schon zur 2G-Regel und es gibt eben auch Ausgangssperren teilweise für Ungeimpfte. Mittendrin Menschen, die sich ihre Freiheiten mit gefälschten Impfpässen beschaffen. Markus Anfang war bis vor ein paar Tagen Trainer von Werder Bremen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn, weil er eben mutmaßlich einen gefälschten Impfpass haben soll. Wie kann man die denn überhaupt erkennen und welche Strafen drohen da? Unsere Nova-Reporterin Ilka Knigge hat dazu recherchiert. Ilka, für alle, die es nicht mitbekommen haben, was wird Werder Bremens Ex-Trainer Anfang genau vorgeworfen?
Beim Impfpass von Markus Anfang, da soll es Ungereimtheiten bei den Chargennummern und auch bei der Unterschrift des Arztes gegeben haben. Die Bremer Staatsanwaltschaft, die hat heute Details veröffentlicht. Laut seinem Impfpass, da soll er beide Impfungen in einem Kölner Impfzentrum bekommen haben. Laut Kassenärztlicher Vereinigung soll er dort aber nicht erfasst worden sein in diesem Impfzentrum. Die erste Chargennummer, die soll falsch sein und die zweite nicht zum angegebenen Datum passen. Und auf Anfang aufmerksam geworden ist das Gesundheitsamt, und zwar weil einige Ereignisse nicht so richtig zusammengepasst haben. Ein Werder-Spieler, der wurde vor kurzem positiv getestet, also hat das Gesundheitsamt Kontaktpersonen ermittelt und auch die Impfnachweise kontrolliert, unter anderem eben den vom Ex-Trainer. Und Markus Anfangs erste Impfung, die soll seit seinem Impfpass im April, die zweite im Juli gewesen sein. Er musste aber im August noch kurze Zeit in Quarantäne als ungeimpfte Kontaktperson. Und außerdem war er zum Zeitpunkt der zweiten Impfung mit der Mannschaft wohl unterwegs, konnte auch nicht so richtig passen, dass er da die Impfung bekommen hat. Das Gesundheitsamt, das hat dann Strafanzeige gestellt und die Polizei ermittelt jetzt.
Wie könnte die Strafe denn aussehen? Was ist das gerade in Deutschland?
Das neue Infektionsschutzgesetz der Ampelparteien, das sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe vor, wenn jemand einen Impfausweis fälscht, einen gefälschten vertreibt oder eben einen solchen nutzt. Die Parteien, die haben damit eine Gesetzeslücke geschlossen. Bisher war es nämlich so, ein Impfausweis, das ist ein Gesundheitsdokument und eine Fälschung und dann Verwendung bei einer Behörde oder Versicherung, die war strafbar. Die digitalen Impfausweise, diese Zertifikate, die stellen bei uns aber ja Apotheken aus, private Unternehmen sind das. Also hat sich da die Frage gestellt, ob es dann eine Urkundenfälschung sein könnte. Das Landgericht in Osnabrück hatte da in einem Fall entschieden, hat gesagt, nein, Vorliegen einer Fälschung bei einer Apotheke, das ist nicht strafbar. Und bei den bisherigen Fällen könnte es deswegen eben verschiedene Gerichtsentscheidungen geben. Und in Zukunft macht das neue Infektionsschutzgesetz diese Sache eindeutig. Das heißt aber eben nicht, dass dann alle sofort ins Gefängnis gehen. Strafverteidiger Udo Vetter schätzt, es gibt für eine einzelne Person Geldstrafen, die etwa so hoch ausfallen, wie wenn man mit so einer kleinen Menge Gras erwischt wird.
Und wie groß ist dieses Problem mit den Fälschungen?
Das ist unklar. Der Spiegel, der hat eine Abfrage bei Behörden gemacht. Laut der laufen gerade 2000 Ermittlungsvorgänge. Das Problem ist, diese Fälschung, die muss eben auffallen, bevor jemand sein digitales Zertifikat bekommt, also aus der Apotheke. Denn wenn er oder sie diesen digitalen Nachweis einmal hat, dann ist eben dieser Nachweis ja echt. Und die Apotheke ist auch verpflichtet, die Daten der Person nach kurzer Zeit zu löschen und danach wird dann so eine Ermittlung richtig schwierig.
Wie ist es denn überhaupt für Apothekerinnen und Apotheker, wie gut oder schnell können die denn so eine Fälschung erkennen?
Das kommt auf die Fälschung an. Das sagt Gabriele Overwiening, die ist Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände und die hat auch selbst eine Apotheke in Regen im Münsterland. Da ist ihr auch ein Fall passiert. Die Chargennummer, die sah irgendwie komisch aus. Sie hat den Impfausweis unter einem Vorwand erstmal da behalten.
Wir haben dann im Impfzentrum angerufen und das Impfzentrum hatte diese Charge gar nicht verimpft. Und damit war offensichtlich, dass das also ein Etikett war, was man woanders erstellt hat und dann eingeklebt hat.
Ja, andere versuchen es mit Impfpässen, in denen gar nichts anderes eingetragen ist als die Covid-Impfung und alles mit dem gleichen Kuli, aber auch komische Unterschriften prüft sie.
Werden ApothekerInnen denn eigentlich geschult?
Ja, Overwiening sagt, die Apothekerkammern, die gäben Schulungen. Sie glaubt aber, Apothekerinnen und Apotheker erkennen die meisten Fälschungen.
Wir sind ja auch damit beschäftigt, jeden Tag Rezepte einzulösen. Das sind auch Papierdokumente. Und auch da wissen Sie, na, das sieht jetzt seltsam aus. Irgendwas ist da nicht stimmig. Und auch da ist eine Sensibilität da.
Aber klar, wenn solche Fälschungen gut gemacht sind, dann ist es eben trotzdem schwierig.
5 Jahre Freiheitsstrafe, das ist die Maximalstrafe bei einer Fälschung von Impfausweisen, steht so drin und ist festgelegt im neuen Infektionsschutzgesetz. Wie Fälschungen von Impfausweisen aussehen und erkannt werden, hat euch Ilka Knigge erklärt aus dem Nova-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der berühmte Christkindlmarkt in Nürnberg, auch der in München, fallen aus. Genauso wie der Striezelmarkt in Dresden und auch der historische Weihnachtsmarkt in Leipzig. Die Corona-Fallzahlen gerade in Bayern und in Sachsen sind einfach zu hoch. Die Landesregierung haben jetzt eben die Notbremse gezogen. Und in den anderen Bundesländern sind zwar auch viele kleinere Weihnachtsmärkte abgesorgt worden. Die größeren Städte allerdings, die öffnen ihre Märkte. Wie Nova-Reporter Christian Schmidt herausgefunden hat, mit teilweise sehr unterschiedlichen Zugangsbeschränkungen.
Wenn man außerhalb von einer Pandemie über einen Weihnachtsmarkt läuft, dann ist ja dieses Riechen ein großer Teil des Spaßes. Gebrannte Mandeln, Bratwurst, Kartoffelpuffer und dieses zimtige Kitzeln in der Nase, wenn man zu nah am Glühwein schnuppert. Jetzt verkneift man sich dieses irgendwie, weil man lieber nicht so tief einatmen will, wegen Aerosolen und so. Die Veranstalter von Weihnachtsmärkten in Deutschland gehen sehr unterschiedlich an die Sache ran. Magdeburg und Wittenberg sagen, bei uns gibt's weder 3G noch 2G, trotz Rekordinzidenz in Sachsen-Anhalt von 531. Von der Landespolitik gibt es bisher auch keine strengeren Vorgaben. Dafür hagelt es einen ordentlichen Shitstorm bei Twitter. Der Magdeburger Veranstalter schreibt, wir eröffnen den Weihnachtsmarkt mit Glühwein, ohne 3G, ohne 2G, ohne Einlasskontrollen. Und bester Kommentar darunter so far, der Weihnachtsmarkt ist irgendwie die deutsche Version von Squid Game. Anders ist es in Köln. Dort finden die Weihnachtsmärkte auch statt. Reingelassen werden aber nur Geimpfte oder Genesene. Wer bummelt, muss Maske tragen. Es finden Einlasskontrollen statt und wer sich ausweisen kann, kriegt einen Stempel. Das funktioniert, erzählt Sarah, die hier einen kleinen Stand für Dekoartikel aus Holz hat.
Die meisten haben schon einen Stempel, wenn sie vorbeikommen hier. Und jeden, den ich frage, der hat kein Problem damit. Zeigt mir seinen Impf- oder Genesenenausweis und auch die Personalien.
Klar, nervt das vielleicht am Anfang. Dafür kann aber jeder mit einem halbwegs guten Gefühl über diesen Weihnachtsmarkt laufen, weil hier das Ganze ernst genommen wird und dass auf die Gesundheit der Besucher geachtet wird. Das merkt man. Sarah ist auf jeden Fall froh, dass sie dieses Jahr ihren Stand wieder eröffnen durfte.
Wir sind eigentlich alle total happy, dass wir noch offen haben dürfen. Ich würde sagen, die Freude überwiegt und die Menschen sind total freundlich auch. Also man hat das Gefühl, die sind alle happy, das noch erleben zu dürfen und also die Atmosphäre ist super.
Am strengsten hält es in Deutschland übrigens der Weihnachtsmarkt in Stuttgart. Dort braucht man ein Bändchen, um sich auf dem Weihnachtsmarkt bewegen zu dürfen. Und das bekommt man nur, wenn man geimpft, genesen und zusätzlich noch getestet ist. Auf dem Kölner Weihnachtsmarkt am Rheinauhafen füllt es sich zur späten Mittagszeit. Einige haben ihr Mittagessen hierhin verlegt und freuen sich über Kartoffelpuffer mit Apfelmus.
Schön. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt mit den Unileuten hier in der Mittagspause und ja, komisch, aber es ist auf jeden Fall schön.
Ja, also jetzt gerade ist noch nicht so das richtige Weihnachtsmarkt-Feeling da. Ist ja noch früh am Tag, ist ja meistens eher so abends, aber schön, mal wieder da zu sein, ja.
Ob sie aber am Abend wirklich hierher kommen würden, da waren sie sich nicht ganz so sicher. Da hätten sie vielleicht doch ein mulmiges Gefühl.
Abends weiß ich nicht, ob das dann, wenn es jetzt hier total voll war, glaube ich schon. Ich würde es mal ausprobieren, schauen, wie voll es ist, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich es dann nochmal mache.
Eine ganz andere Erfindung aus Köln ist allerdings eine gute Alternative zum Weihnachtsmarkt. Seit letztem Jahr gibt es in der Stadt verteilt mehrere Glühwein-Wanderwege. Über einen Stadtplan gibt es verschiedene Routen, auf denen Restaurants und Bars Glühwein und Co. ausschenken. Und bei manchen gibt es sogar noch kleinere Gerichte auf die Hand, die meistens besser sind als fettfrittierte Weihnachtsmarkt-Snacks. Einer der Erfinder ist Gastronom Daniel Rabe.
Vorteil ganz klar, gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, dass man sehr luftig unterwegs ist, es ist nicht eng gedrängt, man hat immer viel Platz und es gibt mal Raum, sich wirklich nette Gespräche zu führen. Ich bin selber letztes Jahr einige Male gewandert, immer mit verschiedenen Leuten und es macht einfach Spaß.
Würde man sich an jedem Halt des Glühweinwanderwegs einen Becher genehmigen, wäre man am Ziel übrigens lattenstramm, muss er aber nicht sein. Es ist ein schönes Bild, wie gerade kleine, gut gelaunte Grüppchen durch Köln laufen. Es ist ein Weihnachtsmarkt to go quasi. Und wenn's nach Daniel Rabe geht, könnte das Glühweinwandern ruhig zur neuen deutschen Tradition werden.
Ich meine, Glühwein trinken macht Spaß, spazieren gehen ist nett. Und wenn man das dann in schönen Vierteln macht, wo man durch Straßen gehen kann, die einfach auch nett sind, alten Baubestand haben und man seine Stadt so ein bisschen kennenlernt, finde ich das eine total gute Sache.
Außerdem wird einem beim Laufen auch nicht so schnell kalt. Also Glühweinwanderung auch abseits der Pandemie eine schöne Erfindung.
Christian Schmidt mit Eindrücken von den Weihnachtsmärkten in Köln. Da kann natürlich der ein oder andere in Deutschland ein bisschen neidisch, vielleicht auch traurig werden, denn nicht überall beginnen die Weihnachtsmärkte ja überhaupt. So wie in Sachsen. Seit heute gibt es da mehr Einschränkungen, um die Pandemie besser in den Griff zu bekommen. Das heißt konkret, es gilt fast überall 2G, Freizeit- und Kulturangebote beispielsweise, die gibt es erstmal nicht mehr. Und die Weihnachtsmärkte, die fallen auch aus. Auch der bekannte Striezelmarkt in Dresden. Das ist natürlich hart für alle, die auf diese Weihnachtssaison gesetzt haben, so wie Birgit Müller. Die hätte gerne ihre Holzkunst verkauft aus dem Erzgebirge auf den Weihnachtsmärkten in Dresden. Nur daraus wird eben nichts. Und auch für ihre drei Geschäfte in der Stadt sieht es gerade nicht so richtig gut aus. Über ihre Lage habe ich vor der Sendung gesprochen mit Birgit Müller. Frau Müller, wie fühlen Sie sich denn im Moment eigentlich?
das ist schwierig. Ja, wir sind ein bisschen traurig. Ich bin ein bisschen traurig, nicht nur ein bisschen, sondern ja, sehr traurig, dass uns das Weihnachtsgeschäft auch in diesem Jahr wieder ausfällt. Und kann man so sagen, sauer, ja, enttäuscht.
Sauer und enttäuscht sind Sie konkret auf wen?
Ja, auf wen? Auf die gesamte Situation. Und ich möchte das jetzt nicht konkretisieren, auf wen. Es ist einfach das, was jetzt begegnet, hatten wir ja letztes Jahr schon erlebt, genau in derselben Form. Und wir sind ein Unternehmen, was ein Weihnachtsgeschäft braucht, den Weihnachtsumsatz braucht, das gesamte Jahr. Und es fällt uns nun zum zweiten Mal weg.
Schildern Sie uns das doch mal, Frau Müller. Was bedeutet das für Sie, wenn es für Sie auch in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte gibt? Die fallen alle aus. Was heißt das?
Ja, wir sind ja selbst seit 1993 auf dem Striezelmarkt immer mit dabei. Und unser Dresdner Striezelmarkt ist ein touristischer Anziehungspunkt für Dresden. Und wenn der Dresdner Striezelmarkt wegfällt und alle anderen Weihnachtsmärkte auch in Dresden, Dresden ist ja eine Stadt voller Weihnachtsmärkte in der Weihnachtszeit, dann fällt natürlich auch das ganze touristische Geschäft weg, weil dieser Markt und diese Weihnachtsmärkte sind ein großer Anziehungspunkt für Dresden. Und das bedeutet, dass wir den Umsatz vom Weihnachtsmarkt nie haben, aber wir werden auch in den Geschäften den Umsatz nie haben, den wir eigentlich brauchen.
Vielleicht können Sie uns das noch ein bisschen genauer erklären. Also der Weihnachtsmarkt, wie viel macht das aus normalerweise in Ihrem Geschäft oder läuft eben auch viel über Ihre 3 Filialen in Dresden? Es sind 3, habe ich richtig gezählt, ne?
Es sind 3 Filialen. Der Weihnachtsmarkt ist ein Bestandteil davon. Ich möchte es jetzt nicht ganz so konkret sagen, weil der Weihnachtsmarkt und die Geschäfte und alles andere ist eine Symbiose.
Ja? Okay.
Wenn Dresden kein Weihnachtsmarkt stattfindet, dann findet im Prinzip das Weihnachtsgeschäft nicht statt, weil uns die Touristen fehlen. Mhm. Und unser Unternehmen und auch die gesamte Dresdner Innenstadt braucht den Tourismus.
Ja, aber gerade mit den Touristen wird es ja eben auch schwierig, weil auch die dürfen im Moment einfach nicht mehr übernachten in den Hotels. Also gilt im Moment nur für Dienstreisende. Die können aber die Touristen nicht. Das heißt, es ist einfach für Sie so, dass Sie sagen müssen, das komplette Geschäft für Sie liegt brach. Sie können eigentlich gar nichts machen.
Ja, es ist so. Also unser Weihnachtsgeschäft liegt brach. Es wird vielleicht noch ein kleiner Umsatz kommen von Einheimischen oder von Menschen aus dem Umland, die zu uns kommen. Aber das Hauptgeschäft wird nicht stattfinden.
Wie ist es denn im Moment überhaupt? Können denn im Moment noch Kundinnen und Kunden in ihre Geschäfte, die ein bisschen was Hübsches kaufen wollen von ihrer Holzkunst?
Ja, natürlich können die Kunden zu uns in unsere Geschäfte kommen und bei uns unsere Holzkunst kaufen. Entsprechend der Corona-Schutzverordnung, jawohl. Aber trotzdem fehlen uns die Touristen.
Wie versuchen Sie denn dann jetzt durch diesen Winter zu kommen? Also haben Sie noch Reserven, damit Sie als Unternehmerin das irgendwie überstehen können?
Ja, wir versuchen einfach durchzukommen. Ich sag mal so, wir können seit 1,5 Jahren nicht mehr planen. Für uns ist das eine extrem schwierige Situation. Und ich sage immer, wir machen das Beste draus. Sicherlich werden wir wieder einen Teil unserer Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Mhm. Ich weiß noch nie, was kommt. Wir wissen alle nie, was kommt. Diese Corona-Schutzverordnung gilt jetzt bis zum 12. Dezember. Dann wird neu entschieden. Wir fahren im Prinzip seit 1,5 Jahren immer nur im Blindflug. Ja, also von der Unternehmerin ist das oder Unternehmer ist das sehr, sehr schwer.
Frau Müller, dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie uns Ihre Lage geschildert haben hier in Deutschlandfunk Nova im Update und wünsche alles Gute, hoffentlich irgendwie für Sie und Ihr Team für die nächste Zeit. Dankeschön.
Ja, ich danke auch.
Deutschlandfunk Nova Update.
Eine der erfolgreichsten Sportlerinnen aus China ist auf einmal weg. Und sie taucht auch nie wieder auf. Es geht um die Tennisspielerin Peng Shuai, Wimbledon-Gewinnerin und seit der vergangenen Woche verschwunden, habt ihr ganz bestimmt mitbekommen. Und die Frage, die seitdem aufploppt, ist ja, hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass Peng Shuai Anfang November öffentlich gemacht hat, dass ein chinesischer Spitzenpolitiker sie missbraucht haben soll. Seitdem fehlt auf jeden Fall jede Spur von ihr bis zum Wochenende. Da gab es Videos in den chinesischen Staatsmedien, die angeblich zeigen sollen, dass es ihr gut geht. Die Dialoge wirken allerdings einstudiert. Das sagen Menschen, die sich damit auskennen. Und die trauen dann eben auch den Bildern nicht. Welche politische Dimension dieser Fall hat? Ich habe nachgefragt bei Christine Schiekupfer. Sie ist Sinologin und Politikwissenschaftlerin. Frau Schiekupfer, wie schätzen Sie das denn ein? Wie glaubwürdig ist die chinesische Staats- und Parteiführung, wenn sie sagt, mit Peng Shuai, der Tennisspielerin, sei alles okay?
Also ich halte das für sehr unglaubwürdig. Ich gehe sehr stark davon aus, dass Peng Shuai unter Kontrolle der chinesischen Behörden ist und dass sowohl das Gespräch mit dem IOC, dieser Videocall, als auch dieses Video über eine Teilnahme jetzt an einem Kindertennisturnier, dass das etwas ist, was sie nicht freiwillig gemacht hat, sondern dass man ihr gesagt hat, sie solle das machen, um sozusagen den internationalen Nachfragen und der internationalen Kritik jetzt etwas entgegensetzen zu können.
Genau, es hat einen Videocall gegeben, das können wir noch ergänzen, an der Stelle mit dem IOC, also mit dem Internationalen Olympischen Komitee. Da sieht man, helfen Sie mir kurz weiter, Herrn Bach und Sie, ne, im Videocall. Und,
Richtig, da sagt sie eben auch, sie ist da zu Hause. Man hat ja nicht den ganzen Videocall, man hat nur so diese Ausschnitte.
Die Ausschnitte.
Dass es ihr, dass sie zu Hause ist und sie sagt halt, dass es ihr gut geht und man muss sich keine Sorgen machen.
Also Sie halten das nicht für glaubwürdig. Es geht hier ja ganz konkret um Missbrauchsvorwürfe, die gemacht werden, und zwar gegen den ehemaligen chinesischen Vizepremier. Warum geht die chinesische Regierung mutmaßlich so hart gegen eine doch sehr prominente Tennisspielerin vor und riskiert damit ja auch vielleicht internationale Konflikte? Denn Frankreich, Großbritannien, die USA haben sich eben auch schon kritisch dazu geäußert und mit diplomatischen Folgen gedroht.
Ja, es zeigt in der Tat, wie wichtig China zunächst mal jetzt diese innenpolitische Dimension ist. Man möchte also nicht, vor allen Dingen gegenüber der eigenen Bevölkerung, dass das Image eines so hochrangigen Politikers beschmutzt wird, weil man davon ausgeht, dass das letztendlich auch ein schlechtes Licht auf die gesamte politische Elite, auf die kommunistische Partei wirft. Und man ist deswegen bereit, eben auch schlechte Presse und internationale Kritik dann in Kauf zu nehmen.
Aber wenn man diese Innenpolitik so verteidigen muss, wie ist es denn insgesamt dann um die chinesische Innenpolitik im Moment bestellt?
Ja, das zeigt etwas, was, finde ich, immer wieder wichtig ist, auch zu betonen, dass die chinesische Führung vermeintlich aus einer Position des Stärkeren agiert, aber ich nehme immer doch sehr, sehr viel Unsicherheit dahinter wahr. Natürlich eine grundsätzlich repressive Politik gegenüber Medien, gegenüber Wissenschaftlerinnen, gegenüber Privatunternehmen deutet eben nicht darauf hin, dass man wirklich selbstbewusst die Zügel in der Hand hat, sondern auch, Peng Shuai ist da wieder ein gutes Beispiel, dass man also mit solchen Fällen wirklich fürchtet, dass das eigene Image und die eigene Legitimation dadurch angekratzt wird, und das zeugt aus meiner Sicht gerade nicht für eine selbstbewusste Regierung oder eine politische Elite, die sich sehr, sehr sicher im Sattel wähnt.
Ich komme nochmal auf die Missbrauchsvorwürfe zu sprechen und dann eben auch darauf, dass es ja eine MeToo-Bewegung gegeben hat, auf jeden Fall hier im Westen. Wie sieht das denn aus in China? Gab oder gibt es die da? Ist es ähnlich wie das, was wir hier bei uns gesehen haben?
Ja, die gab es durchaus und gibt es vereinzelt noch in China. Es gab also auch teilweise sogar Straßenproteste. Das ist schon einige Monate her. Das ist dann auch relativ schnell unterbunden worden. Aber wir hatten jetzt vor allen Dingen in der letzten Zeit immer mal wieder auch solche Fälle, auch einen prominenten Gerichtsfall einer jungen Chinesin, die einen recht bekannten Fernsehmoderator angeklagt hat. Es kam immerhin zu dieser Verhandlung. Sie hat dann aber vor Gericht eben nicht recht bekommen. Das wiederum hat einen Aufschrei auch in den sozialen Medien verursacht. Also ja, es, kurz gesagt, es gibt diese bewegenden Ansätze, sie kann sich nicht so frei entfalten, aber sie generiert doch auch eine Menge an Sympathie und Unterstützung innerhalb der chinesischen Bevölkerung.
Gucken wir noch mal ein bisschen voraus. In 3 Monaten starten die Olympischen Winterspiele eben genau in Peking. Inwiefern kommt der Parteiführung jetzt dieser Fall von Peng Shuai vielleicht auch ungelegen?
Natürlich kommt der sehr ungelegen jetzt mit Blick auch auf die ja sowieso schon vorhandenen Boykottrufe. Aber die Handhabe jetzt der chinesischen Regierung zeigt aus meiner Sicht, dass sie davon ausgeht, dass die Spiele so oder so stattfinden werden. Jetzt auch die gewisse Kooperation des IOC. Thomas Bach hat ja gesagt, er ist erleichtert, dass es Peng Shuai gut geht. Das zeigt schon auch eher, dass Peking zumindest von Seiten des IOCs nicht viel befürchten muss, sodass das unangenehm ist und natürlich eine Menge nochmal schlechte Presse bringt. Aber ich denke, mit Blick auf die eigentliche Herausforderung schaut Peking eher besorgt ins eigene Land und möchte da eigentlich das Narrativ und diesen Fall jetzt möglichst schnell vergessen machen.
Christine Schiekupfer über die politische Dimension des Falls Peng Shuai im Deutschlandfunk Nova Update. Danke.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.